HR Info. Netzwelt.
E-Mails gehören zu unserem Alltag seit Jahren dazu. Dienstliche Mails, private Mails und natürlich Werbemails. Und alle paar Tage wieder landen die kläglichen Versuche im Postfach ein übers Ohr zu hauen. Eine Erbschaft wird versprochen, tolle Pillen, ganz billig aus Kanada, oder das Superangebot von teuren Sonnenbrillen zum Freundschaftspreis. Gelesen, gelacht, gelöscht, Sie kennen das. Aber da kommt auch noch andere Post, beunruhigende Post. Viele Empfänger sind so stark verunsichert, dass sie bei den Polizeidienststellen Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Darum geht's heute in dieser Ausgabe der HR Info Netzwelt. Mein Name ist Rainer Battefeld. Jemand schickt mir mein eigenes Passwort zu und verlangt eine horrende Geldsumme für sein Wissen, sonst spielt er mit meinen Daten rum. Und das angebliche Surfen auf Schmuddelseiten bleibt auch nicht ungestraft. Das Erpresserschreiben liest sich dann so.
Sie haben Post.
Ich habe dich eine Weile beobachtet, weil ich dich in einer Werbung auf einer Porno-Website durch einen Virus gehackt habe. Ein Trojaner gibt mir vollen Zugriff und Kontrolle über einen Computer. Das bedeutet, dass ich alles auf deinem Bildschirm sehen und deine Kamera und das Mikrofon einschalten kann, ohne dass du das bemerkst. So habe ich auch Zugang zu all deinen Kontakten. Auf Knopfdruck kann ich dieses Video an all deine Kontakte weiterleiten. Wenn du das verhindern möchtest, überweise mir einen Betrag von 500 Euro an meine Bitcoin-Adresse.
Wie bitte? Ich werde heimlich per Webcam gefilmt? Sowas geht? Ja, zumindest wenn man der anonymen Erpresserin Glauben schenken will. Hören Sie mal, was ein Pädagoge aus Hessen erlebt hat.
Ja, angefangen hat's mit einer E-Mail, die ganz augenscheinlich erstmal von mir selber kommt. Das war das, wo ich stutzig geworden bin.
Der Mann, der sofort stutzig wurde, möchte seinen Namen aus Datenschutzgründen nicht nennen. Nennen wir ihn also Martin S.
Ich habe mich erschrocken, dass ich von meiner E-Mail-Adresse eine E-Mail bekommen habe. Also das ist was, das hätte mich wirklich geärgert, weil dann hätte ich meinen E-Mail-Account aufgeben müssen, hätte dann eben halt die ganzen Passwörter dann ändern oder neu anlegen müssen und so weiter, alle meine Kontakte informieren müssen, dass mein E-Mail-Account gehackt worden ist. Das passiert ja auch schon mal. Das ist schon ziemlich viel Arbeit, ist auch ärgerlich.
Die Arbeit wurde ihm zumindest erspart. Er konnte schnell herausfinden, dass sein Account nicht gehackt und nicht missbraucht wurde. Erleichtert schaute er sich dann doch den Inhalt der Mail genauer an, den Text einer Erpressermail in gutem Deutsch.
Die wollten 1000 Euro. Auf eine Bitcoin-Adresse überwiesen haben. Ja.
Und dafür hätten die Erpresser dann ein Video, das ihn angeblich an seinem Computer zeigt, während er sich Pornos anschaut und masturbiert, nicht verbreitet.
Und die Beobachtung soll dann eben halt durch eine Webcam stattgefunden haben. Die gibt's aber gar nicht an meinem Rechner. Ich habe gar keine Webcam an meinem Computer.
Martin S. kann darüber nur lachen. Er schaut keine Pornos an und ein solches Video kann es von ihm gar nicht geben.
Der Text ist natürlich frech und unverschämt.
Eigentlich wollte er die Mail jetzt löschen.
Wir hatten schon mal im Bekanntenkreis so einen Fall und da haben wir drüber gesprochen und dann hieß es dann, es wäre auf jeden Fall wichtig und richtig, Anzeige zu erstatten. Schon alleine deshalb, dass solche Fälle auch bekannt werden und in der Häufigkeit eben halt dann auch vielleicht lokalisierbar sind.
Er ging also doch zur Polizei und wurde noch einmal beruhigt. Sein Mail-Account wurde nicht gehackt.
Ja, der Beamte hat mir dann erklärt, dass die gar keinen Zugriff auf meinen E-Mail-Account haben. Ja, wohl, das ist wohl offensichtlich so, dass sie das dann eben halt entsprechend einfügen.
Große Hoffnung, dass die Absender der Erpressermail erwischt wurden, hat er aber nicht.
Also der Beamte hat gesagt, es bestünde natürlich keinerlei Hoffnung darauf, dass sich das irgendwann mal aufklären würde oder dass man jemanden fassen würde, der sowas eben halt da verbreitet, weil die grundsätzlich davon ausgehen, dass die E-Mail irgendwo über einen Server im Ausland läuft. Und demnach hätten die überhaupt gar keine Handhabe.
Aber er denkt, dass es richtig war, trotzdem Anzeige zu erstatten.
Vielleicht wird ja doch mal irgendwann einer erwischt. Schön wäre es auf jeden Fall. Wird ja viel Unsinn gemacht damit.
Ina Rumpf berichtete über eine perfide Masche, um per E-Mail an Geld zu kommen mit einem frechen Bluff. Abgezockt per E-Mail-Erpressung im Netz. Wie frech, aber gleichzeitig auch wie ausgekocht die Täter sind, das haben wir in dem Beitrag eben gehört. Große Hoffnungen jedenfalls hatte der Mann aus Hessen, der die entsprechende Mail bekommen hat, zwar nicht, dass der oder die Täter jemals gefunden werden, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. In den letzten Wochen sind verstärkt bei den hessischen Polizeidienststellen Anzeigen gegen Unbekannte eingegangen. Das Polizeipräsidium Westhessen registriert derzeit eine Vielzahl von Erpressungsversuchen per E-Mail, hauptsächlich in Wiesbaden und Bad Homburg, wurden bereits rund 20 Straftaten dieser Art zur Anzeige gebracht. Nicht anders in Nordhessen. In Vellmar ging ein Mann zur Polizei, weil ihn bislang unbekannte Täter genau mit dieser Masche erpressten. Sie forderten ihn auf, 1.000 Euro in Bitcoins zu zahlen. Sonst würden sie ein heimlich aufgenommenes Video von ihm versenden. Er durchschaute den Betrug aber, zahlte nicht und ging zur Polizei. Besteht denn überhaupt der Hauch einer Chance, dass der oder die Übeltäter jemals ermittelt werden? Das möchte ich jetzt von Kriminaloberkommissarin Lang wissen. Sie ist für genau diese Fälle zuständig beim Polizeipräsidium in Frankfurt. Frau Lang, in dem Beitrag eben haben wir gehört, wie ein ganz normaler Mitbürger per Mail erpresst wird. Er soll beim Anschauen von Pornofilmen selbst gefilmt worden sein. Wie ernst ist denn das eigentlich? Soll man das als harmlosen Scherz verstehen oder doch tatsächlich von den Behörden verfolgen lassen?
Nein, ein Scherz ist das auf jeden Fall nicht. Die Täter versuchen, den Geschädigten gezielt Angst zu machen, mit dieser Drohung peinliche Videos zu veröffentlichen und hoffen auf diese Weise, dass die Geschädigten dann auch Geld bezahlen. Soweit uns bekannt ist, sind die Täter aber gar nicht im Besitz solcher Videos. Also wir haben sehr viele Geschädigte, die haben noch nicht mal eine Webcam am Computer.
Das haben wir in dem Beitrag eben auch gehört. Also kann man denn generell sagen, dass das jetzt nun immer ein Bluff ist oder gibt es tatsächlich auch Fälle, wo diese Videos wirklich schon mal veröffentlicht wurden, wenn der Geschädigte nicht gezahlt hat?
In diesen Fällen mit den Spam-Mails nicht, nein. Da ist uns bisher noch überhaupt nichts bekannt geworden, dass solche Videos jemals veröffentlicht wurden, geschweige denn existieren.
Eine Mail ausdrucken und dann bei der Polizei abgeben ist vermutlich nicht ganz so sinnvoll, oder? Welche Informationen aus dem Mailkopf oder so benötigen Sie denn? Also es geht ja weniger um den Inhalt, sondern um vielleicht tatsächlich nachzuverfolgen, woher kommt diese E-Mail wirklich?
Ja, wir benötigen die E-Mail im Original, also an uns weitergeleitet und nicht nur als Ausdruck, damit man den Quelltext gegebenenfalls auslesen kann. Die Anzeige dazu kann auf jeder Polizeidienststelle gemacht werden oder über unsere Online-Wache.
Wir haben ja eben in dem Beitrag gehört, der Mann aus Hessen, der entsprechend erpresst wurde, ist zur Polizei gegangen. Die hat ihm gesagt, naja, also die Chancen, den Täter zu erwischen, sind ausgesprochen gering. Die arbeiten meistens vom Ausland aus. Frau Lang, sind die Chancen so gering oder gibt es vielleicht doch die Möglichkeit, an die Hintermänner zu kommen?
Ja, das hängt ganz davon ab, wo im Ausland. Also die Server, über die das Ganze läuft, die stehen meistens im Ausland. Je nach Land besteht die Möglichkeit, ein Rechtshilfeersuchen zu stellen. Der internationale Austausch hängt aber, wie gesagt, vom Land ab. Und das geht manchmal sehr unkompliziert, in manchen Fällen geht es aber auch gar nicht.
Heimlich per Webcam aufgenommen zu werden. Sie haben ja eben gesagt, meistens ist es ein Bluff, aber rein technisch gesehen, geht das denn überhaupt so einfach? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele gerade an Laptops meistens eine Webcam eingebaut haben und das ist ja dann richtig gruselig, allein die Vorstellung, dass man einfach so mit aufgezeichnet werden kann.
Möglich ist das schon, es ist aber sehr aufwendig. Es ist für den Täter in dem Fall auf jeden Fall lohnenswerter, Hunderten von Leuten eine Mail zu schicken, wo drin steht, ich habe dich gefilmt, anstatt bei einer einzelnen Person die Webcam zu hacken und zu hoffen, dass er auch genau in dem Moment irgendwas unternimmt, mit dem man den auch erpressen kann.
Wie kann man sich denn, selbst wenn es technisch geht und technisch aufwendig ist, weil möglich ist ja alles, wie kann man sich denn vielleicht einfach vor sowas schützen?
Die einfachste Variante ist sicherlich, die Webcam einfach abzukleben mit Klebeband oder einem Stück Pappe. Oder man passt bei dem Thema Viren ein bisschen auf. Also Viren fängt man sich ja meistens über E-Mails ein, indem man Anhänge öffnet. Man sollte halt grundsätzlich schauen, von wem ist diese E-Mail, kenne ich den Absender, was hat die Datei für eine Endung. Wenn das zum Beispiel eine ausführbare Datei ist, .exe oder .zip, sollte man das nicht öffnen, wenn man den Absender nicht kennt. Und da hilft natürlich auch immer ein gutes Antivirenprogramm auf dem Rechner zu haben. Die Täter in den Mails geben an, sie hätten das bei dem Klick auf den Werbebanner, hätten sie da ein Virus draufgespielt. Das ist auch möglich, aber seltener als diese Variante mit den E-Mail-Anhängen. Also wenn man natürlich dann auf, ich nenne es mal, unseriösen Seiten unterwegs ist, sollte man halt gucken, was man anklickt und sein Virenprogramm auf jeden Fall aktuell halten, weil das warnt, sobald eine ausführbare Datei runtergeladen wird.
Und wenn das alles nicht hilft und wenn man trotzdem auf Schmuddelseiten geht, Webcam,
abkleben. Ich kenne das eigentlich nur so von meinem Laptop, dass dann immer so eine kleine Lampe angeht, wenn die Webcam aktiviert ist. Kann man sich darauf verlassen oder sollte man sicherheitshalber sagen, naja, also bei dem, was ich jetzt mache, möchte ich lieber keine Zuschauer haben. Zack, Tesafilm drüber.
Also verlassen kann man sich auf das Lämpchen nicht. Schon alleine deshalb, weil nicht jeder Laptop ein Lämpchen hat. Und auch eine Lampe durchaus mal kaputt gehen kann oder die Software dazu nicht funktioniert. Wenn man auf der sicheren Seite will, ist der einfachste Schutz ein Stück Pappe oder ein Stück Klebeband über die Webcam.
Gut, heimliche Aufnahmen per Webcam, die dann an den Freundeskreis verschickt werden sollen, sofern man nicht zahlt. Das ist sicherlich peinlich, aber meistens ist es ja ein Bluff, wie Sie sagen. Aber geradezu unheimlich ist es doch, wenn man eine Mail mit seinem eigenen tatsächlichen Mail-Passwort bekommt. Das ist mir übrigens auch schon passiert. Ist das Zauberei oder wie geht dieser Trick?
Ja, die Passwörter stammen wahrscheinlich aus einem Hackerangriff. Da wurden die Daten geklaut. Nicht nur Passwörter, sondern auch die zugehörigen E-Mail-Adressen. Und diese Daten sind dann an unsere Täter geraten. Und die Täter nutzen das natürlich gezielt, um die Geschädigten unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass sie dann bezahlen, aus Angst um ihre persönlichen Daten oder auch vor diesen peinlichen Videos. Wir haben aber schon festgestellt, dass es sich bei den Passwörtern meistens um alte Passwörter handelt.
Genau, also tatsächlich Passwörter mit Mailadressen sind vor Jahren geklaut worden und in Umlauf geraten. So auf den zweiten Blick, da ist mir auch aufgefallen, dass die Mailadresse, die da genannt wurde, alt ist und auch das Passwort gar nicht aktuell. Da hätte also eigentlich erstmal nichts passieren können, aber schaden kann es ja eigentlich nicht, gelegentlich das Mail-Passwort zu ändern, oder?
Nein, das schadet absolut nicht. Man sollte seine Passwörter regelmäßig ändern. Oder zumindest nicht überall das gleiche Passwort verwenden. Man sollte sich auch möglichst ein sicheres Passwort zulegen, vor allen Dingen, wenn es um sensible Daten geht, wie zum Beispiel Bankverbindungen. Ein sicheres Passwort ist lang, es hat Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen drin.
Wenn die Täter so tun, als hätten sie Mailadresse und Passwort und dann aber auch gleichzeitig sagen, ja, ja, wir verschicken ein Video an deine Freundesliste bei Facebook. Das heißt doch aber nicht unbedingt automatisch, dass sie, wenn sie die Mailadresse und das Mailpasswort haben, dass sie dann noch Zugriff auf Facebook haben.
Nicht zwangsläufig, aber das ist durchaus möglich. Das hängt von den Privatsphäre-Einstellungen ab, die die einzelne Person jeweils hat. Also mal angenommen, ich habe meine Facebook-Freundesliste jetzt für alle öffentlich sichtbar eingestellt und der Täter hat meine E-Mail-Adresse, dann kann er mich mit meiner E-Mail-Adresse finden und hat, weil ich es ja öffentlich eingestellt habe, auch sämtliche Freunde von mir. Dann könnte diese Drohung dann auch wahr machen, also das Versenden von Videos, wenn er natürlich im Besitz so eines Druckmittels ist. In dem Zusammenhang fällt mir auch noch eine weitere Variante der Erpressung ein, weil Sie gerade von Facebook auch gesprochen haben. In diesen Fällen lernen Männer, bisher waren es in Frankfurt nur Männer, Frauen kennen über Dating-Apps. Diese Frauen chatten sie eine Weile mit den Männern und fordern sie dann auf zu skypen, weil man möchte sich näher kennenlernen. Und kaum hat der Skype-Chat begonnen, fängt die Frau an, sich auszuziehen und viele Männer machen dann mit, manchmal auch erst auf Aufforderung mitzumachen und erhalten dann direkt im Anschluss an den Chat ein Video von sich selbst beim Vornehmen sexueller Handlungen. Und dann kommt die Drohung, so jetzt gibst du mir Geld oder über Western Union in den Fällen oder ich schicke das Video an deine Freundesliste. In dem Fall ist es so, dass viele Dating-Apps ja auch mit Facebook zum Beispiel verknüpft sind, dass man sich darüber anmeldet. Und dann sind wir wieder bei den Privatsphäre-Einstellungen. Wenn das nicht entsprechend eingestellt ist, hat der Täter die Freundeslisten und kann die Videos veröffentlichen. Und es ist in den Fällen auch schon zu Veröffentlichungen gekommen, entweder per Versenden an Freunde oder auf einschlägigen Internetseiten, wenn die Geschädigten nicht gezahlt haben.
Tatsächlich, also das ist dann natürlich der ganz große GAU. Wir haben es bei diesen Erpressungsversuchen ja immer mit oder meistens mit Leuten zu tun, die wollen Bitcoin. Man soll Bitcoins kaufen. Warum denn eigentlich immer Bitcoin?
Weil Bitcoin anonym ist überwiegend und es ist weltweit verbreitet als Kryptowährung. Diese Überweisungen gehen auch sehr schnell. Das ist ähnlich wie bei PayPal und der Nutzer einer Bitcoin-Wallet ist schwer zu ermitteln.
Kommen wir zum Schluss zum Thema, das zwar keine Erpressung ist, aber trotzdem für die Betroffenen ganz schön peinlich werden kann. Das sind die Mails von angeblich neuen Kontakten in Partnerbörsen und Flirtportalen. Tagtäglich kommen diese Mails an, obwohl man sich da gar nicht angemeldet hat. Das kann die im Zweifelsfall wirklich vorhandene Partnerin ja ganz schön in Rage geraten lassen, wenn eindeutige Angebote auf dem Smartphone des Partners aufploppen. Gibt es eigentlich ein Mittel, das abzustellen oder sollte man generell mit der Weitergabe der eigenen Mailadresse eher zurückhaltend sein?
Also ob man das abstellen kann oder wie, das kann ich pauschal so nicht beantworten. Es handelt sich ja hier mutmaßlich um Spam-Mails, dann sollte man die in seinem E-Mail-Account auch entsprechend als Spam markieren beziehungsweise seinen Spam-Filter entsprechend einstellen. Grundsätzlich sollte man sich aber immer überlegen, ob und wo man seine E-Mail-Adresse im Internet hinterlässt. Nicht jede Seite ist seriös und auch seriöse Seiten geben in ihren Bestimmungen unter Umständen an, dass Daten für Werbezwecke weitergegeben werden. Und was danach mit den Daten geschieht, das kann man so genau nie sagen.
Also zumindest seine wichtigste Mailadresse sollte man nicht unbedingt freimütig in die Welt hinaus posaunen. Vielen Dank an Kriminaloberkommissarin Lang vom Polizeipräsidium in Frankfurt am Main für das Gespräch.
HR Info, Netzwelt.
Abgezockt per E-Mail, Erpressung im Netz, darum geht es heute. In der Netzwelt, und da gibt es ja alle möglichen Methoden, um an das Geld von unvorsichtigen oder gutgläubigen Nutzern zu kommen. Besonders schlimm wird es, wenn wichtige Daten plötzlich flöten gehen und von Unbekannten verschlüsselt wurden. Eine Entschlüsselung gibt's nur gegen Zahlung einer saftigen Geldsumme. Ransomware nennt sich die Software, die den eigenen PC als Geisel nimmt. Aber ist das nicht ein alter Hut? Sind Nutzer längst sensibilisiert, wenn es um dieses Thema geht? Der Digitalverband Bitkom in Berlin hat eine Umfrage unter Internetnutzern gemacht. Mit Theresa Ritter, Bereichsleiterin Sicherheitspolitik beim Bitkom, habe ich über das Thema gesprochen und zunächst von ihr wissen wollen, ob die Nutzer wirklich Angst davor haben, Opfer von Ransomware zu werden.
Bei unserer Umfrage haben wir knapp 1000 bzw. etwas über 1000 Internetnutzer befragt, alle im Alter von über 16 Jahren. Und tatsächlich ist es so, dass mittlerweile einer Mehrheit dieser befragten Internetnutzer, nämlich insgesamt 54%, die Ransomware als Gefahr bekannt ist. Das heißt, sie haben schon mal davon gelesen oder zumindest davon gehört. Das ist schon mal ein starker Anstieg zum Vergleich zum Vorjahr. Da waren es nämlich nur noch 40%. Ja, daran kann man eben sehen, dass zum Beispiel solche öffentlichkeitswirksamen Attacken wie WannaCry 2017 eben doch für Furcht sorgen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die Furcht wächst.
Was kann man denn zu der Höhe der Summen sagen, die da von den Dunkelmännern üblicherweise gefordert werden? Geht es da wirklich um richtig viel Geld?
Also ich denke, das kommt drauf an. Also bei den Privatpersonen, das heißt ja Bürger wie Sie und ich, da sind es tatsächlich kleinere Summen, meistens im dreistelligen Bereich und da auch wirklich eher im kleineren, im niedrigeren Bereich. Das liegt einfach daran, der Angreifer, der möchte natürlich auch, dass gezahlt wird. Und wenn so eine Attacke dann eher random passiert, hat er erstmal keinen Überblick darüber, wie viel Geld dann auch tatsächlich auf dem Konto des Opfers liegt. Und somit stellt er erstmal eine etwas geringere Forderungen, um dann eben auch bezahlt zu werden. Natürlich stellt er diese Forderung nicht nur einer Person, sondern hier kommt es wirklich auf die Masse an. Also der Angreifer, der attackiert da deutlich mehrere Personen gleichzeitig. Und wenn dann unter 1000 nur einer zahlt, dann ist das ja auch schon mal ein Gewinn.
Wie groß ist denn die Bereitschaft zu sagen, okay, also wenn es nicht anders geht, dann zahle ich eben und habe meine Daten wieder? Oder werden solche Zahlungen völlig abgelehnt?
Also tatsächlich ist es so, dass wir erstmal davon unabhängig raten, einfach nicht zu zahlen, weil die Gefahr, dass das eben dann hinterher die Daten doch nicht entschlüsselt werden, die ist besonders groß. Es kann natürlich auch sein, dass der Angreifer feststellt, oh, da ist Zahlungsbereitschaft, es wird gezahlt, da schiebe ich doch nochmal eine Forderung hinterher. Deswegen ja, sollte man bei so einer Forderung, also wenn man dann tatsächlich Opfer wurde, niemals zahlen. Aber natürlich bringt das den Angegriffenen in eine schwierige Situation, gerade weil es so ein niedriger Betrag ist und teilweise eben die Wiederherstellungskosten enorm viel höher wären. Ja, die Bereitschaft natürlich schon da ist, insbesondere dann, wenn man sich eben nicht darüber bewusst ist, dass es sich hier eventuell um eine Falle handelt und man die Daten eben trotzdem nie wieder sieht. Ja, das ist so ein bisschen die Gefahr und das bringt den Angegriffenen dann in eine schwierige Situation. Viel wichtiger wäre es, erstmal nicht zu zahlen und das Ganze zu einer Anzeige zu bringen. Da gibt es zum Beispiel die zentralen Anlaufstellen Cybercrime in den meisten LKS in Deutschland mittlerweile eingerichtet. Dort bekommt man dann eben sofort Unterstützung und sofort Hilfe. Das ist so ein bisschen, was wir raten. Das hilft natürlich auch dabei, gerade den Landeskriminalämtern eine Art Lagebild zu erstellen. Das heißt, neue Gefahren dann eben auch für andere Internetnutzer zugänglich zu machen. werden. Das heißt, man kann damit dann eben auch andere User vor Angriffen schützen. Und ja, ein weiterer Punkt ist, dass man natürlich mit der Zahlung dann auch den Erpresser unterstützt. Das ist ja so sein tägliches Brot, das er da verdient. Und zum anderen kann er sich damit dann auch wieder weitere Attacken finanzieren. Es ist ein unglücklicher Kreislauf, den man am besten damit unterbricht, wenn man eben nicht zahlt.
Ich bekomme manchmal selbst solche E-Mails, halte mich für technisch versiert und mache seit vielen Jahren Online-Banking. Aber mit Bitcoin kenne ich mich nicht aus. Glauben die Erpresser wirklich, dass Zahlen mit Bitcoin schon zum Allgemeinwissen gehört?
Da haben Sie sicherlich recht, dass das sicherlich den einen oder anderen erstmal vor eine Herausforderung stellt. Also selbst mich, ich muss zugeben, ich habe auch kein Bitcoin-Wallet und habe bisher auch noch nichts mit Bitcoins bezahlt. Aber daran denken natürlich die Angreifer auch. Das heißt, sie gestalten das so einfach wie möglich. Und das bedeutet einfach, dass mit dem Erpresserschreiben sozusagen, also es öffnet sich dann ja ein Fenster, in dem dann deutlich wird, ups, okay, ich wurde angegriffen, meine Daten sind verschlüsselt, äußern die Angreifer auch, was die nächsten Schritte sind. Und da wird ganz, ganz einfach erklärt, wie man sich zum einen erstmal so ein Bitcoin-Wallet herunterlädt sozusagen. Das ist ja im Internet ganz, ganz frei und einfach zugänglich. Und da kann man sich dann ganz gewöhnlich auch diese Bitcoins kaufen. Ja, der nächste Schritt ist dann, diese Bitcoins eben an den Angreifer zu überweisen und auch das ist mit einem Link ganz einfach umzusetzen. Ich würde sagen, so für den Otto-Normalverbraucher ist es tatsächlich erstmal eine Herausforderung, aber wenn man dann durch den Angreifer da ganz einfach herangeführt wird, dann ist es tatsächlich für jeden, der zumindest ja mit einem Laptop, mit einem PC umgehen kann und der vielleicht auch schon mal Online-Banking gemacht hat, keine allzu schwierige Aufgabe. Das ist auch tatsächlich eines der Gründe, warum Angreifer so gerne per Bitcoin bezahlen lassen. Es ist ja eine digitale Währung, die für beide Seiten anonym ist. Das heißt, der Empfänger ist anonym, aber auch der Entsender, also derjenige, der das Geld dann verschickt, ist anonym. Und das macht das Ganze natürlich sehr attraktiv für den Angreifer, weil er so einfach nicht verfolgbar ist, wer denn da jetzt die Zahlung empfangen hat.
Wer also bislang nicht weiß, wie man mit Bitcoin zahlt oder Geld empfängt, ganz anonym, der bekommt eine etwas teure Lektion in einfacher Form noch dazu. Wer übrigens wissen möchte, ob sich Verbrechen wirklich lohnt, der kann völlig problemlos nachschauen, wie viel Bitcoins der Erpresser mit der Masche schon verdient hat. Der Kontostand eines Bitcoin-Wallet ist nämlich, weil es anonym ist, offen einsehbar. Zum Beispiel über die Internetadresse bitref.com. Dort kann man per Copy and Paste die, ich nenne es mal Bankverbindung des Erpressers, die er ja in seiner Mail genannt hat, eingeben. Und man bekommt dort sofort angezeigt, wie viel Bitcoins sich in dem Wallet befinden. Ich habe selbst mal nachgeschaut und war zumindest in einem Fall sehr überrascht, dass ein Erpresser umgerechnet mehrere tausend Euros dort hortete. Aber Frau Ritter, man kann ja vorsorgen und seine Daten entsprechend schützen. Danach hatten Sie auch die Nutzer gefragt. Sind diese Daten denn üblicherweise gut geschützt oder wird mit dem Schutz von privaten oder geschäftlichen Daten eher nachlässig umgegangen?
Leider ist da das Ergebnis nicht befriedigend. Und zwar sind es tatsächlich nur 44% der Ängstlichen, das heißt diejenigen, die vorher schon damit geantwortet haben, ja, sie haben Angst vor Ransomware, sind es eben nur 44%, die beispielsweise regelmäßig Backups erstellen. Das ist eben ein Punkt, das sollten eigentlich nahezu alle Nutzer täglich durchführen oder zumindest mal wöchentlich, je nachdem, wie viele Daten sie täglich produzieren. Aber es sind eben nur 44% derjenigen, die sowieso schon Angst vor solchen Angriffen haben. Ransomware wird ja auch teilweise über Schwachstellen in den Servern aufgespielt. Da ist es sinnvoll, dass man eben regelmäßig Patches oder auch Updates durchführt. Das heißt, diese Lücken einfach so schnell wie möglich wieder schließt. Also das ist etwas, was wir immer wieder vorstellen, auch bei unseren Unternehmen, dass der Schutz der Daten, der ist zwar da, aber er ist eben in vielen Bereichen noch nicht durchgängig. Und da kann man durchaus noch mal ein bisschen nachlegen.
Theresa Ritter war das beim Digitalverband Bitkom in Berlin zuständig für Sicherheitspolitik. Der Verband vertritt mehr als 2600 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, darunter viele Mittelständler, Startups und Global Player. Und Bitkom hat eine Umfrage unter 1000 Internetnutzer gemacht. Dabei kam heraus, dass viele der Befragten Angst davor haben, durch sogenannte Ransomware erpresst zu werden. Erpressung per E-Mail oder eben auch durch Schadprogramme oder schlichten Bluff, das war das Thema dieser hr-info-Netzwelt diesmal. Mehr Informationen gibt's im Internet unter hr-info-radio.de. Mein Name ist Rainer Battefeld. Passen Sie auf Ihre Daten auf.